Herzlich willkommen. Mein Name ist Lukas. Ich möchte Ihnen etwas von Jesus von Nazareth erzählen. Der Mann hat nämlich begonnen, mich mehr und mehr zu faszinieren. So oder ähnlich beginne ich immer meine Führungen hier im Ostergarten. Wir halten uns ja in der Erlebnisausstellung im Wesentlichen an Lukas, das dritte Evangelium. Und da war ich froh, dass wir heute in diesem Gottesdienst in unserer Predigtreihe auch auf das Lukas-Evangelium stoßen und noch dazu auf einen Text, der zu tun hat mit der Passionszeit, der hier gut reinpasst. Den wichtigen Schlüsselvers für heute, den haben wir schon auf unseren Plätzen gehabt, ihn auch schon gehört. Aber wenn ich jetzt den Text lese, dann, ich kann euch nur sagen, schnallt euch an. Macht euch auf was gefasst. Wir werden hier nicht geschont. Ich lese uns aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 30, die Verse 22 bis 30. Und er ging durch die Städte und Dörfer und lehrte und nahm seinen Weg nach Jerusalem. Es sprach aber einer zu ihm: Herr, meinst du, dass nur wenige selig werden? Er aber sprach zu ihnen: Ringt darum, dass ihr durch die enge Pforte hineingeht, denn viele, das sage ich euch, werden danach trachten, wie sie hineinkommen, und werden es nicht können. Wenn der Hausherr aufgestanden ist und die Tür verschlossen hat und ihr anfangt, draußen zu stehen und an die Tür zu klopfen und zu sagen: Herr, tu uns auf, dann wird er antworten und zu euch sagen: Ich kenne euch nicht, wer seid ihr? Dann werdet ihr anfangen zu sagen: Wir haben vor dir gegessen und getrunken und auf unseren Straßen hast du gelehrt. Und er wird zu euch sagen: Ich kenne euch nicht. Wo seid ihr her? Weicht alle von mir, ihr Übeltäter. Da wird Heulen und Zähneklappern sein, wenn ihr sehen werdet, Abraham, Isaak und Jakob und alle Propheten im Reich Gottes, euch aber hinausgestoßen. Und es werden kommen von Osten und von Westen, von Norden und von Süden, die zu Tisch sitzen werden im Reich Gottes. Und siehe, es sind Letzte, die werden die Ersten sein. Und sind Erste, die werden die Letzten sein. Harter Stoff, oder? Das war eben noch so lieblich, als du uns das so eingeführt hast. Erstmal eine wichtige Vorbemerkung. Jesus ging durch die Städte und Dörfer und lehrte und nahm seinen Weg nach Jerusalem. So geht's los. Und das ist nicht egal, ob da steht, er ging in Richtung Nazareth oder Jericho oder eben Jerusalem, sondern Jesu Weg hat jetzt ein besonderes Ziel, in die Hauptstadt. Dorthin, wo unser Ostergarten beginnt, dorthin, wo die Passion ihren Lauf nimmt. Unser Text spielt im Vorfeld der Leidenszeit. Jesus nimmt den Weg nach Jerusalem. Und da werden schreckliche Dinge passieren, verstörende Dinge. Und die Angabe im Text ist so wichtig, weil es verschiedene Phasen gibt in der Wirksamkeit von Jesus. Am letzten Sonntag hatten wir eine Berufungsszene. Da war der Beginn. Petrus, du sollst ein Felsen sein. Und im anderen Evangelium heißt es: Jakobus und Johannes, ihr seid die Donnersöhne. So geht's los. Jesus stattet seine Jünger mit einer besonderen Berufung aus. Er gibt ihnen Vollmacht, Selbstvertrauen, Kraft. Und sie erleben große Dinge. Und die Leute finden Jesus klasse. Die Zahl seiner Bewunderer nimmt zu. Und dass Jesus ab und zu mal so einen Seitenhieb vornimmt auf die herrschende Klasse, auf die Oberen, auf die Frommen, oh, das nimmt man gerne mal in Kauf. Und dann klopft man sich auf die Schenkel. Man ist ja selber nicht gemeint. Ich gucke so manchmal die Heute-Show. Blöd, wenn dann die Frommen dran sind, dann mag ich es schon nicht mehr. Ja, dass Jesus so Wunder tut und dass er so schöne Dinge sagt über Gott als den Vater, ja, toll. Ach, ist überhaupt auch ziemlich unterhaltsam mit Jesus. Man ist gern in seiner Nähe, ist ein richtiger Promi geworden. Und dann gibt es eine Veränderung im Ton, einen neuen Akzent. Es wird ernster. Es geht um Scheidungen, um Entscheidungen. Im Markus-Evangelium ganz besonders krass zu erkennen, aber auch hier bei Lukas in Szenen wie dieser. Offenbar geht da so einer neben Jesus her. Wir bekommen ihn nicht näher beschrieben. Keiner aus dem Kreis der Zwölf, aber einer, der Jesus mag, der ihn schätzt, der voll auf seiner Seite steht. Und die Frage, ja, wer hätte die nicht auch schon mal gestellt? Jesus, meinst du, dass nur wenige selig werden? Jesus, du sprichst so viel über die Herrschaft Gottes, Gott ist nahe. An deinen Taten und Worten, da können wir das ablesen und wir spüren das auch und das tut gut. Aber es gibt ja so Schriften in unserem Volk, die von der Vollendung aller Dinge sprechen, dem Gericht ganz am Ende. Und wenn Gott die Gerechten und die Ungerechten scheidet, sag mal, werden denn da viele verworfen? Es gibt ja ziemlich viele Menschen auf der Welt. Wir Juden sind ein kleines Volk und dann sind da die Sünder und die Nichtjuden. Ja, werden die alle verdammt? Wie siehst denn du das? Kann man doch stellen, so eine Frage. Er aber sprach. Und das Aber deutet schon an, Jesus ist jetzt nicht nach einer Antwort zumute. Jesus hat sich Jerusalem zugewandt. Konfrontation deutet sich an, Leiden, Widerstand. Es geht ums Eigentliche. Und Jesus mutet nicht nur sich selbst was zu, sondern auch seiner Umgebung. Jesus scheint die Frage nicht zu akzeptieren. Stattdessen setzt es eine ernste Mahnung. Setz alle Energie da rein, dass du durch die enge Pforte gehst. Und er malt dem Frager Folgendes vor Augen. Stell dir vor, da findet eine Party statt. Du fühlst dich eingeladen, aber du bleibst außen vor. Es ist vielleicht kalt draußen, es regnet oder schneit. Du klopfst und rufst, hey, ich bin's. Du hast da vergessen, die Tür für mich aufzumachen. Aber er hört von drinnen nur eine Stimme. Ja, wer bist du denn? Ich war doch immer eingeladen. Ich war doch immer in deiner Nähe. Wir haben zusammen gegessen, getrunken, Lehrgespräche geführt. Aber der drinnen sagt, hau ab. Ich will mit dir nichts zu tun haben. Wörtlich Vers 28. Da wird Heulen und Zähneklappern sein, wenn ihr sehen werdet Abraham, Isaak und Jakob und alle Propheten im Reich Gottes, euch aber hinausgestoßen. Liebe Gemeinde, warum musste Jesus sterben? Eine oft gestellte Frage, auch in unserer Ausstellung. Und wir sollten sie nicht zu schnell beantworten mit, weil Gott das so wollte. Warum musste Jesus sterben? Zum Beispiel wegen Szenen wie dieser. Weil er manchmal so undiplomatisch sein konnte, weil er so provoziert hat. Weil er weder sich noch seine Umgebung geschont hat, wenn es drauf ankommt. Weil er Menschen nicht nach dem Mund geredet hat. Weil er nicht davor zurückgeschreckt ist, zum Beispiel diesem Frager an diesem Tag derartig zu brüskieren. Das ist nicht nett. Das ist nicht kuschelig. Das ist nicht angenehm. Das ist nicht aufbauend. Das ist verstörend, irritierend, anmaßend. Warum musste Jesus solche Sachen sagen? Nun ist uns das nicht überliefert, um zu wissen, damals vor 2000 Jahren, da hat Jesus einem Frager aber mal eingeschenkt, sondern die Antwort von Jesus scheint wichtig zu sein. Die Nachfolger Christi zu allen Zeiten sollen sie hören und sich Gedanken machen, so wie wir jetzt. Werden eigentlich viele selig oder nur wenige? Das ist die Frage. Eine Frage, die manche Christen vielleicht auch in unserer Gemeinde gern häufiger thematisiert haben wollen. Sprecht mehr über Verlorenheit, über die Hölle, über die Notwendigkeit der Buße, nicht immer nur Liebe und Gnade, mehr auch den Zorn Gottes, seine Erwartungen, dass er Gerechtigkeit will. Wollt ihr das wirklich hören? Dann hört, was Jesus hier sagt. Du sollst Buße tun, nicht die anderen. Du sollst Angst haben, ein Unbekannter für Gott zu sein. Du sollst die Hölle fürchten, nicht die Heiden. Mach dir Sorgen um dein eigenes Heil. Die anderen kannst du Gott überlassen. Mann, ist das ernst. Ist schon angekommen? Es gibt eine Menge Fragen, die kann man stellen und die lassen sich beantworten. Sind Maulwürfe eigentlich blind? Das ist eine Frage, die kann man beantworten. Ich habe so viele im Garten, mich beschäftigt die immer wieder. Ich habe neulich in einer Predigt mal was gesagt von Isthmus von Korinth. Und ich habe eine echte Bildungslücke offenbart. Ich habe das für eine Person gehalten. Ich hatte das zu oberflächlich recherchiert. Glücklicherweise gibt es in der Gemeinde Leute, die haben mich hinterher darauf angesprochen. Sag mal, denkst du, das ist eine Person? Isthmus ist eine Meerenge bei Korinth. Ist überhaupt Isthmus ist Meerenge? Peinlich. Gut, dass ich das jetzt mal klarstellen kann. Das ist so eine Frage, die kannst du klären. Da kannst du bei Wikipedia oder sonst wo im Lexikon Recherchen anstellen und dann bist du klüger. Aber offenbar geht das bei der Frage von Himmel und Hölle so nicht. Jesus, sag mal, meinst du, dass auch Muslime in den Himmel kommen? Ich meine jetzt nicht alle, aber so. Der eine oder andere, könnte das sein, Jesus? Wenn wir später dann im Himmel sind und aber mitbekommen, dass einige liebe Leute, die wir gern dabei hätten, dass die gar nicht da sind, ja, können wir dann den Himmel noch richtig genießen oder hat Gott sich da was einfallen lassen? Könnte ja ein Problem sein. Jesus, sag mal, wie ist das? Jesus, du bist doch der Experte. Da kann man dich doch mal fragen, zier dich nicht so. Kommen nur viele in den Himmel und wenig in die Hölle oder ist es umgekehrt? Sag doch mal, wir haben doch ein Anrecht auf diese Antwort, oder nicht? Dann kann der Martin auch ein bisschen klarer predigen und muss nicht immer so rumeiern. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit einer jungen Frau zu Beginn meines Theologiestudiums. Und mein Gegenüber hatte eine drängende Frage. Die Frage lautete, wie kann ich an einen Gott der Liebe glauben, wenn der Millionen und Abermillionen von Menschen in die Hölle schickt? Wie kann ich daran glauben, dass Gott sich für mich zu Tode geliebt hat, wenn Gott Leute, die Christus aus welchen Gründen auch immer nicht angenommen haben, wenn der die abschreibt, wenn der die für immer richtet? Ich schäme mich heute für meine Antwort. Ich habe nämlich eiskalt mein damaliges Verständnis vom doppelten Ausgang der Geschichte verteidigt und entfaltet. Ich habe die Position des Fragestellers in unserem Bibeltext eingenommen und gesagt, naja, wie viel in den Himmel, in die Hölle kommen, das weiß ich natürlich nicht, aber ich weiß, du und ich, wir sind gerettet und jetzt sollten wir möglichst viele andere retten, damit die Hölle möglichst leer ist. Ich habe über die anderen geredet. Wir gehören natürlich zum lieben Jesus. Er hat uns in seiner Gnade angenommen, wie viele von den anderen. Ja, das ist ein Problem. Und das können wir dann in Bibelstunden oder Jugendstunden oder irgendwo anders vom grünen Tisch drüber reden. Wir reden über drinnen und draußen und wir sind so bombensicher. Wir sind natürlich schon mal drin, ist ja klar. Wir sind nicht nur Christen, wir sind sogar Baptisten und die Welt da draußen, ja. Ist vielleicht auch ganz gut, dass Gott all den Selbstgerechten, Selbstverliebten und auch, es gibt ja so richtig Böse, ja, dass er es denen am Ende heimzahlt. Und Jesus schlägt uns diese Heilssicherheit aus der Hand und sagt, schau auf dich. Geh du durch die enge Pforte, das lass deine Sorge sein. Alles andere lass Gottes Sorge sein. Einige von uns haben den Ostergarten schon besucht und da hängt unter anderem dieses Bild, Flo, das wir jetzt mal zeigen können, versehen mit einer Gedankenblase. Ein schreiender, wütender, aufgebrachter Mann, empört nimmt er teil an der Kreuzigung Jesu, inbrünstig schreit er mit, kreuzigt ihn, der muss weg. Und die Gedankenblase dazu, ihr seid so laut, so sicher, ich bin es nicht. Ich weiß nicht, ob Jesus solche Gedanken in der Passion hatte, ich kann es mir aber vorstellen. Und jedenfalls ich kann mich daran immer wiederfinden. Es gibt so laute Christen. Es gibt so überzeugte Fromme in allen Religionen. Eindeutig sind die. Und klare Standpunkte haben die in allen Fragen. Und ich fühle mich manchmal dagegen so leise. Und ich spüre, ja, mein Herr hält mich. Aber immer ist mir das nicht bewusst. Ich habe meine Überzeugungen, aber Unsicherheit und Zweifel sind meine ständigen Begleiter. Ich trete für meine Anliegen ein, aber was, wenn ich einem Irrtum aufgesessen bin? Herr, sei meiner Seele gnädig. Und wisst ihr was? Ich habe den Eindruck, mit unserem Text stellt Jesus uns auf eine solche Position. Er lädt uns ein, dass wir uns heilsam verunsichern lassen. Dass wir auf die Sicherheit verzichten, auf Schwarz-Weiß-Malerei. Dass wir eine gewisse Schwäche akzeptieren, weil wir einem Herrn folgen, der schwach war, wie kein anderer, der verblutet ist. Erbärmlich gestorben. Und in seiner Nachfolge stehen, das verträgt sich nicht mit Propaganda, Rechthaberei oder überlegenem Getue. Wir können das Bild wieder wegmachen. Es ist jetzt aber doch nicht so, dass Jesus uns mit diesem Text nur etwas nehmen würde. Es geht heute Morgen nicht um die große Verunsicherung. Es geht um ein leuchtendes Bild für unseren Glauben. Es geht um eine geistliche Vision. Eine große Hoffnung, mit der wir heute aus der Kreuzkirche nach Hause gehen dürfen. Jesus sagt, und es werden kommen von Osten und von Westen, von Norden und von Süden, die zu Tisch sitzen werden im Reich Gottes. Und siehe, es sind Letzte, die werden die Ersten sein, und sind Erste, die werden die Letzten sein. Es ist schon so, unser Text ist zu drei Vierteln eine eindringliche Mahnung, Mahnung an uns, die Frommen, dass wir nur nicht zu schnell urteilen, uns nur nicht in Selbstsicherheit baden, uns einbilden, in allem würden wir richtig liegen. Aber dieses letzte Viertel ist ein Geschenk. In der Bibel gibt es verschiedene Verheißungsbilder für das Ende der Zeit. Da gibt es das Bild von der versöhnten Schöpfung. In Gottes neuer Welt, da hat das Fressen und Gefressenwerden ein Ende. Löwe und Lamm werden gemeinsam weiden und der Säugling spielt mit der Schlange. Da gibt es das Hochzeitsfest, da ist Jesus der Bräutigam und wir erleben als Gemeinde die Vermählung für immer verbunden mit dem Herrn aller Herren. Nichts trennt uns mehr. Oder das Bild von der wunderschönen Stadt. So viel Leiden und Unrecht in den Städten, Sklaverei, Diktatur, Stress. Aber dann kommt da eine Stadt aus dem Himmel, wunderschön, in geordneter, vollkommen harmonischer Gestalt. Und hier jetzt die Völkertafel, das Reich Gottes als Fest der unterschiedlichen Kulturen. Sie kommen aus allen Himmelsrichtungen und sie finden Heil und Halt in dem einen. Das Trennende zählt nicht mehr. Kein Neid, keine Vorurteile, kein Wir sind das Volk. Freude am Miteinander. Gemeinsam stimmen sie den Lobgesang an. Sie singen ihrem Schöpfer. Sie lassen sich einladen von ihm zum großen Festmahl. Jesaja hat es einst so verheißen, Jesaja 25, und der Herr Zebaoth wird allen Völkern ein fettes Mahl machen, ein Mahl von reinem Wein, von Fett, Fett war damals das Beste an Fleisch, von Wein, darin keine Hefe ist. Und Gott, der Herr, wird die Tränen von allen Gesichtern abwischen. Und Jesus greift dieses Bild auf und er aktualisiert es. Und wer das Lukas-Evangelium im Zusammenhang liest, für den leuchten hier ganz unterschiedliche Texte und Gleichnisse auf. Keiner beschreibt Jesus so sehr als Freund der Armen und Sünder wie Lukas. Jesus hat besonders da seinen Platz gesehen, wo andere nur die Nase gerümpft haben. Und er hat nicht bis zum Ende aller Zeiten gewartet, um das Bild Wirklichkeit werden zu lassen, von der Tischgemeinschaft. Er hat schon damals ordentlich gefeiert. Er akzeptierte die Grenzen nicht, die andere zogen. Von wem er sich einladen ließ und von wem nicht, das brachte ihm Vorwürfe ein. Das ist ein Fresser und Weinsäufer. Das ist ein Freund von Sündern. So redete man über ihn. Aber für Jesus war das keine Schande. Er konnte damit gut leben. Und hier erfahren wir, warum. So stellt Jesus uns den Himmel vor Augen. Da kommen sie aus allen Himmelsrichtungen zusammen zu dem Tisch des Herrn. Bunt, wie sie sind. Eine farbenfrohe Schar. Und so sind sie von Gott eingeladen. Keiner ist aufgrund seiner Herkunft ausgeschlossen. Keiner ist außen vor, weil er aus dem falschen Land kommt, weil er irgendwelche äußeren Merkmale aufweist. Ob es im Nordwesten und aus dem Nordwesten vom Nordwesten, da kommen wir, hoffentlich. Und von woanders kommen die anderen. Die Gottesherrschaft besteht nicht in Abgrenzung, nicht in Schwarz oder Weiß, in oberflächlichen Dingen wie Rasse oder Kultur. Gott hat die Kulturen gemacht. Sie sind ihm gleichberechtigt. Er mag das Bunte. Die Einfalt ist nicht von ihm. Und jetzt gibt's hier ein Problem. Jedenfalls dann, wenn man dieses Bild von der Vielfalt der Völker nicht lockend findet, sondern erschreckend. Kann ein AfDler sich aufrichtig auf so eine Tischgemeinschaft freuen? Ich bezweifle das. Oder ein Pegida-Demonstrant? Das muss doch für ihn schrecklich sein. Ein Horrorszenario. Für Jesus ist es der Himmel. Das ist für ihn eine lockende Vision. Das ist für ihn der Grund, weshalb er lebt, wie er lebt. Wenn man so eine Hoffnung hat, wie Jesus sie uns hier vorstellt, dann findet man auf aktuelle Fragen, auf aktuelle, auch politische Fragen, eine andere Antwort. Mit so einer Vision ist man gerüstet. Nicht alles zu wissen oder alles richtig zu machen, aber auf den Nächsten zuzugehen, wo immer er oder sie herkommt. Und es werden kommen von Osten und von Westen, von Norden und von Süden, die zu Tisch sitzen werden im Reich Gottes. Ich durfte auch kommen. Mit vielen meiner Schwestern und Brüder bin ich auf dem Weg, hindurch durch die enge Pforte, meinem Herrn entgegen. Amen.